The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 3. Dezember. Es sind Bilder, die vom Krieg in der Ukraine erzählen. Ein Soldat, beide Beine amputiert, lächelt von seinem Bett im Krankenhaus in die Kamera. Den rechten Arm hat er um den Mann gelegt, der sein Präsident ist, Volodymyr Selenskyj. Direkt neben den beiden, hockend, eng an Selenskyj gerückt, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Montag überraschend nach Kiew gereist ist. Dieses Bild zu dritt zeigt ungeschönte Wirklichkeit und unwirkliche Symbolik zugleich. Die Wirklichkeit, das ist ein Mann ohne Beine, der mit Leib und Leben sein Land verteidigt hat. Einer von zehntausenden Männern und Frauen, die nicht nur für die Souveränität der Ukraine, sondern auch für die Freiheit Europas kämpfen. Die Symbolik, das sind drei Männer zusammengerückt zu einer Einheit. Nur gibt es diese Einheit so nicht. Das hat erst vor kurzem die Reaktion Selenskyjs auf das Telefonat von Scholz mit Putin deutlich gemacht, wie hier in einem Ausschnitt der Tagesschau zu hören ist.
Olafs Anruf öffnet meiner Meinung nach die Büchse der Pandora. Jetzt gibt es vielleicht andere Gespräche, andere Anrufe. Nur leere Worte.
Was nun die Reise des Kanzlers nach Kiew angeht, so sieht die deutsche Opposition darin ein Manöver, das der Büchse der sozialdemokratischen Wahlkampfstrategie entsprungen ist. Scholz mache Wahlkampf auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung, heißt es aus der CDU. Der Besuch sei verlogen. Das sind harte Vorwürfe, doch der Kanzler wird sie sich gefallen lassen müssen. Denn er selbst hat den Krieg in der Ukraine zu einem zentralen Thema für seine Wiederwahl gemacht. Er schreibt sich dabei die Rolle des Besonnenen zu. Diejenigen, die eine Reichweitenbeschränkung für die gelieferten Waffen aufheben wollen oder gar den Taurus liefern, die bezichtigt er, Heißsporne zu sein. Seinem Konkurrenten Friedrich Merz warf er gar vor, mit Deutschlands Sicherheit, Achtung, geöffnete Wortspielbüchse, russisch Roulette zu spielen.
Ich kann da nur sagen, Vorsicht. Mit der Sicherheit Deutschlands spielt man nicht russisch Roulette.
So Scholz auf der sogenannten Wahlsiegkonferenz der SPD am Samstag. Angst ist das Stilmittel des Friedenskanzlers Olaf Scholz, der für sich und die SPD in Anspruch nimmt, unter den Parteien der demokratischen Mitte die einzigen zu sein, die die Balance zwischen Hilfe für die Ukraine und dem Vermeiden einer deutschen Kriegsbeteiligung halten. Zwei Tage nach diesem Auftritt reist Scholz in die Ukraine. Die Frage nach seinem Motiv ist daher legitim. Zumal seine erste und einzige Reise nach Kriegsausbruch in die Ukraine 2,5 Jahre her ist. Sie datiert auf den Juni 2022. Auf die damalige Kritik, er habe mit dieser Reise zu lange gewartet, erklärte er in einer RTL-Sendung:
Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge.
Als Scholz dann im Juni 2022 nach Kiew reiste, tat er das gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Mario Draghi, dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten. Und die drei hatten etwas sehr Konkretes mitgebracht. Sie machten den Weg dafür frei, dass die Ukraine EU-Beitrittskandidat wurde. Die drei standen gemeinsam für die Europäische Union. Dieses Mal steht Scholz allein. Und er ist auch nicht Vertreter einer europäischen Position, denn die EU hat keine einheitliche Position in Bezug auf die Ukraine-Unterstützung. Dazu hat der deutsche Kanzler nicht unerheblich beigetragen. Gemessen also an den von Scholz selbst gesetzten Maßstäben für eine Reise in die Ukraine, wird er diesen Maßstäben mit seinem jetzigen Besuch in Kiew gerecht? Nun, er hat die Lieferung von Rüstungsgütern im Wert von 650 Millionen Euro noch in diesem Jahr angekündigt. Dieses Paket ist allerdings Teil der Hilfen, die Scholz Selenskyj bereits bei seinem Berlin-Besuch im Oktober zugesagt hatte.
Das sage ich heute hier in Kiew ganz deutlich an die Adresse Putins. Wir haben einen langen Atem und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange wie das nötig ist.
Das erklärte der Kanzler dann bei seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj in Kiew. Und wie in dem Foto mit dem verwundeten Soldaten treffen in diesem Auftritt Wirklichkeit und Symbolik aufeinander. Die Symbolik ist ein Kanzler im Wahlkampf, der den Beleg liefern will, dass er Unterstützer der Ukraine und Friedenswahrer für Deutschland zugleich ist. Selenskyj wiederum bedankte sich für die deutsche Unterstützung. Und dann erzählte er von Ternopil, einer Stadt in der Westukraine. Russische Drohnen hatten dort wenige Stunden zuvor ein Wohnviertel angegriffen. Ein Mensch ist dabei getötet worden. Das ist sie, die Wirklichkeit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Alef Doğan spricht im 8. Tag mit Sandra Maischberger über ihren neuen Dokumentarfilm Riefenstahl.
Vielleicht wollte sie posthum so ein spätes Bekenntnis dann doch dazu hinterlassen, dass sie sehr wohl eine Nationalsozialistin war, was sie zeitlebens geleugnet hat. Aber das ist nur meine Interpretation.
Ja. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns das jüngste Hoch der Intel-Aktie. Außerdem schmunzeln wir über das neue Oxford-Wort des Jahres und wir staunen über ein medizinisches Wunder, das sich heute jährt. Die erste erfolgreiche Herztransplantation. Auf unserem Medienschiff, der Pioneer 2, hat eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten, meiner Kollegin Alef Doğan, nicht wie sonst Fragen gestellt. Sie stand ausnahmsweise selbst Rede und Antwort.
Der 8. Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doğan.
Sandra Maischberger arbeitet seit Ende der 80er Jahre fürs Fernsehen. Mit Interviewsendungen wie Talk im Turm, damals mit Erich Böhme, wurde sie einem Millionenpublikum bekannt. Seit über 20 Jahren moderiert sie den Polit-Talk Maischberger im Ersten. Sandra Maischberger ist jetzt unter die Dokumentarfilmerinnen gegangen. Sie hat gemeinsam mit dem Filmregisseur Andres Feil das Leben der Leni Riefenstahl kritisch beleuchtet. Die Filmemacherin Riefenstahl der 1930er Jahre wurde oft verklärt als ikonisches Ästhetikgenie. Für andere war sie immer eine opportunistische Karrieristin, die sich vom Hitler-Regime einspannen ließ, um den Wahnsinn des Nationalsozialismus in ein schönes Licht zu tauchen. Nach 1945 stritt Riefenstahl ab, Teil des Systems gewesen zu sein. 2003 starb sie. Der Dokumentarfilm Riefenstahl geht der widersprüchlichen Persönlichkeit dieser Frau auf den Grund, anhand vieler Tondokumente.
Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. Das ist Kunst für mich.
Auf der Pioneer 2 hat Sandra Maischberger mit Alef Doğan über ihre Recherchen zu Leni Riefenstahl gesprochen und warum deren Geschichte auch heute noch so faszinierend ist. Die Langversion des Gesprächs erscheint für Pioneers am Samstag. Einen Auszug, den hören wir jetzt.
Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich bin Alef Doğan. Sandra Maischberger, es ist mir eine so große Freude, dass du da bist. Vielen Dank, dass du hier bist.
Dankeschön. Danke für die Einladung auf das tolle Schiff.
Und wir wollen über eine Frau sprechen, eine der umstrittensten Frauen des 20. Jahrhunderts, könnte man sagen, sicherlich eine der umstrittensten Filmmacherinnen, Leni Riefenstahl, 1902 geboren in Berlin und 2003 gestorben in Bayern. Eine Propagandistin, wenn man so will, die Frau, die der Propaganda von Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus die passenden Filme gemacht hat. Sie wurde sogar von der NSDAP Reichsfilmregisseurin genannt. Und du, Sandra, hast sie ja im Jahr 2002 interviewt, ein Jahr vor ihrem Tod. Was an der Frau hat dich dann trotzdem nicht losgelassen?
Ganz viele Dinge. Also Leni Riefenstahl war mir ein Begriff, weil sie den Reichsparteitag gefilmt hat. Sie hat quasi Hitler so gefilmt, wie wir ihn heute kennen. Hätte es sie nicht gegeben, dann hätten wir vielleicht ein anderes Bild von ihm. Und das ist natürlich erst einmal das, was sie geschaffen hat. Darüber hinaus war sie ein sehr seltsamer Charakter, voller Energie, aber auch voller Eigenliebe, voller Skrupellosigkeit. Jemand, der eben offensichtlich in der Lage war, Menschen zu bewegen und sie auch Dinge machen zu lassen, die sie wollte. Also sie war eine große Manipulatorin. Und ich habe immer gedacht, eine Frau, die so die ich hätte bewundern wollen, weil die Leni Riefenstahl der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts war eine Frau, die sich selber ihre Welt erschaffen hat. Sie ist Tänzerin gegen den Willen des Vaters geworden. Sie ist Schauspielerin geworden. Sie hat dann aber die Seite von vor der Kamera auf hinter die Kamera gewechselt. Sie hat sich das Regiefach angeeignet. Sie hat die eigenen Filme produziert. Das war eigentlich alles für mich etwas, wo ich sagen hätte wollen, was für eine tolle Frau. Und dann ist sie halt rechts abgebogen. Und das war die Frage, die ich mir immer gestellt habe und die ich ihr versucht habe zu stellen. Warum? Warum hast du diese Filme für Adolf Hitler gemacht? Und darauf hat sie keine befriedigende Antwort gegeben.
Und deswegen hast du nicht losgelassen. Und als Leni Riefenstahls Mann starb und man erstmals Zugang in ihr privates Archiv hatte in ihrem Haus am Starnberger See in Bayern, wusstest du, okay, das ist jetzt mein Moment und ich mache einen Film draus, einen Dokumentarfilm. Du hast über die Arbeit in dem Archiv mit dem Nachlass gesagt, dass es da einzelne Dinge gab, die ganz klare Spuren der Manipulation aufwiesen. Was zum Beispiel? Also woran merkt man bei der Arbeit, sie ist da extra rangegangen, um ein anderes Bild von sich zu hinterlassen?
Auslassungen, fehlende Seiten, unvollständige Telefonbücher, Tagebücher, die erst in den späten 40er Jahren oder Kalendereinträge dann beginnen. Das sind Spuren, dass da eben was gewesen ist, was dann wahrscheinlich ist sie mehrfach durch diesen Nachlass gegangen. Sie hat in den 80er Jahren ihre Memoiren geschrieben. Hatte keine Frau Baumann dabei und hat dann eben doch offensichtlich immer wieder auch die Dinge, die
Blätter. Apropos Auslassungen?
Ja, da bin ich noch nicht so dabei, aber ich muss es erst lesen. Ja. Aber jedenfalls hat sie offensichtlich dann immer wieder dann, während sie da durch das Archiv gegangen ist, hat sie dann immer wieder dann ja manipulativ da eingegriffen. So. Das haben die, also das ist ja, der Nachlass ist hierher nach Berlin gekommen, zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Frau Riefenstahl wollte ins Museum, das hatte sie noch verfügt. Und das haben die zum Beispiel in der Stabi, die Kollegen, die zum ersten Mal auch die Kisten auch geöffnet haben, die Experten sind bei solchen Nachlässen, sofort gesagt, das ist ein bearbeiteter Nachlass.
Und das Interessante ist, wie so häufig bei Dingen, die interessant sind, sind sie eben komplex und nicht nur das eine und auch nicht nur das andere. Denn was ich so spannend fand, war, dass du gesagt hast, es gab in diesem Nachlass ganz klare Spuren der Manipulation, um sich selbst in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Aber was dich auch überrascht hat, war, dass es doch auch klare Spuren einer innerlichen Überzeugung gab. Wie erklärst du dir das?
Also da ich sie nicht mehr fragen kann, muss man spekulieren. Die Anrufe, die wir haben, sie hat Telefonanrufe aufgezeichnet. Zum Beispiel war sie in den 70er Jahren in einer Talkshow und danach bekam sie einen Schwall von Zustimmung. Leute, die angerufen haben, gesagt, wie toll sie war, wie richtig alles war. Aber da war halt eben auch der alte SS-Mann dabei, der gesagt hat, wir waren doch alle Idealisten damals. Und dann sagt sie, ja klar, wir waren alle Idealisten damals. Oder eben dieser Mann, der sagt, also das wird jetzt 2-3 Generationen dauern, aber dann werden wir ja wieder zu Sitte, Moral und Anstand kommen.
Was in der deutschen Veranlagung ja drin sei.
Und dann sagt sie, und ja, dazu hat das deutsche Volk ja die Anlage dafür. Ja. Übrigens ist das die jetzige Zeit. Wir sind jetzt genau 2-3 Generationen da, wo Sitte, Moral und Anstand wieder zurückkommt. Das kann einen auch schaudern. Aber sie hat diese Telefonanrufe aufgezeichnet und ich glaube, sie hat sie aufgezeichnet, weil sie so wahnsinnig viel positives Feedback bekommt. Vielleicht hat sie nicht realisiert, dass sie im Dialog mit diesem positiven Feedback sehr viel von sich zu erkennen gibt.
Das heißt, sie war geblendet von ihrem Ego.
Vielleicht war sie einfach in dem Moment geblendet von ihrem Ego, ja. Und hat dann einfach übersehen, dass da ganz viel Riefenstahl unverstellt ist. Die anderen Momente sind eben die Outtakes. Rhein Müller hat einen fantastischen Film über Leni Riefenstahl gemacht, 1993, Die Macht der Bilder. Wirklich ein fantastischer Dokumentarfilm. Und ein oder zwei Szenen, die wir auch im Trailer jetzt mal angedeutet haben, die waren nicht in diesem Film, weil sie noch gelebt hat und weil sie gesagt hat, die kommen nicht in diesem Film. Und da merkt man aber also wirklich, wes Geistes Kind sie ist. Also diese Dinge waren nicht in ihrem Nachlass. Wir haben die in anderen Archiven gesucht und da konnte man einfach doch viel lernen über sie. Ich habe dann zwischendurch gedacht, vielleicht hat sie dann den einen oder anderen Brief auch drinnen gelassen, weil sie ja immer gesagt hat, ich war zwar von Hitler fasziniert, aber der Nationalsozialismus hat mich nicht interessiert. Und vielleicht wollte sie posthum so ein spätes Bekenntnis dann doch
dazu hinterlassen, dass sie sehr wohl eine Nationalsozialistin war, was sie zeitlebens geleugnet hat. Aber das ist nur meine Interpretation.
Ja. Du hast es zu Beginn angesprochen, eine Frau, die man in den 20ern, die du in den 20ern gerne gut gefunden hättest. Mhm. Eine Frau, von der ich mir sicher bin, dass die allermeisten Frauen sie gerne gut gefunden hätten.
Viele.
Weil sie sich Räume einfach selbst eröffnet hat auf eine Art und Weise, die beeindruckend tatsächlich ist, muss man sagen. Und das eben ausgerechnet in dieser Zeit. Und sie soll es ja auch in der Partei, in der NSDAP, wo sie nie beigetreten ist, aber mit der sie natürlich eng zusammengearbeitet hat, sie soll es ja auch schwer gehabt haben. Viele haben ja auch offenbar an der engen Zusammenarbeit mit ihr Kritik geübt, nach dem Motto, erstens Frau, zweitens nicht studierte Regisseurin, aber Hitler...
Drittens massives Budget.
Drittens, genau, Rekordbudgets, die sie haben wollte. Aber Hitler schien sie eben besonders gut zu finden und durch seine Protektion ging das so lang so gut. Wenn man jemandem so nahe kommt in der Archivarbeit und in dem mit dem Ziel ja jemanden zu verstehen, kann es ja manchmal passieren, dass man einen Kipppunkt bemerkt und man sie nicht nur versteht, sondern es vielleicht Momente gibt. Ich würde vielleicht nicht unbedingt Sympathie sagen, aber doch zumindest mal eine Empfindsamkeit gegenüber diesem Menschen entsteht.
Ja, leider war es genau das Gegenteil. Also je mehr ich gesehen habe, desto weniger mochte ich sie. Also zwischendurch war es wirklich unerträglich, alleine die Stimme zu hören und dieses Rumgekeife zwischendurch. Es gibt sehr rührende Szenen. Mhm. Also ihr Mann, 40 Jahre jünger, war am Anfang ihr Schüler, ihr Kameraassistent. Und dann
auch verrückt übrigens, ne?
40 Horst Jahre Kettner, jünger. Genau, ja. Ein jüngerer Mann, sie hat immer physisch interessante Männer gewählt.
Inwiefern?
Ja, es wurde ja mal ein Verhältnis mit Hitler und Goebbels unterstellt. Ich glaube, die war nicht ihr, physisch nicht ihr Typ.
Ja.
Also sie hat Athleten,
ja.
Menschen, also ihr Mann, den sie geheiratet hatte, war Gebirgsjäger, SS-Offizier und jemand, der auch physisch einfach sehr präsent war, bis hin übrigens zur Gewalt, was wir auch gelesen haben. Also es war eine sehr gewaltvolle Ehe, er hat sie wirklich... also wirklich missbraucht. Darüber schreibt sie viel. Das ist nicht in unserem Film. Es hatte letztlich keinen Platz gefunden. Das sind natürlich Momente, in denen man geneigt ist, so ein bisschen natürlich mit ihr zu fühlen.
Ja.
Und gleichzeitig aber kommt ihr eine Frau entgegen, die so brutal egozentrisch ist und dabei eben bereit, auch über Leichen zu gehen. Zum Beispiel Willi Zielke, das ist ein Kameramann, mit dem sie gearbeitet hat, der einen Zusammenbruch bekommen hat. Der ist in die Psychiatrie gekommen und der wurde dort, weil man gesagt hat, der ist psychisch krank, wurde zwangssterilisiert. Und sie wusste das. Sie hat nichts unternommen. Sie hat ihn erst dann herausgeholt, als sie ihn wieder brauchte, um für einen Filmschnitt auf seine Hilfe zurückzukommen. Mhm. Also sie wurde mir nicht sympathischer. Da ist nichts mehr von dem geblieben, was ich mal an ihr mochte.
Die ganze Folge des achten Tags gibt es, wie gesagt, am Wochenende auf thepioneer.de. Und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger gespannt auf die Intel-Aktie, nachdem der Intel-Chef überraschend hingeschmissen hat. Die Hintergründe weiß unsere Kollegin Anne Schwedt. Also ab nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Pat Gelsinger räumt nach fast 4 Jahren seinen Posten an der Spitze des Chipherstellers. Auslöser war eine kontroverse Vorstandssitzung, in der sich Mitglieder unzufrieden mit seiner Reaktion auf die Konkurrenz durch Nvidia zeigten. Intel steckt ja in einer Krise, weil das Unternehmen zu spät auf den KI-Zug aufgesprungen ist und jetzt offenbar den Anschluss verpasst hat. Gelsinger hatte zwar ambitionierte Pläne, um Intel wiederzubeleben und wollte in neue Chipfabriken investieren, teilweise sogar mit staatlicher Unterstützung. Er hat es aber nicht geschafft, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Unter Gelsingers Führung hatte die Intel-Aktie über 50% an Wert verloren. Die Anleger reagierten jetzt gestern verunsichert auf die Ankündigung. Zuerst ging es für die Aktie nach oben, weil einige Anleger hoffen, dass ein neuer CEO unter Umständen ein positiver Neuanfang bedeutet. Zum Schluss stand dann aber ein Minus von 0,5% bei der Aktie, weil eins ist klar, Intel steht jetzt erstmal vor sehr unsicheren und unberechenbaren Zeiten und sowas mögen die Anleger ja ganz und gar nicht.
Anne, und dann sag uns noch, wie ist die Wall Street sonst so in diese Woche gestartet?
Durchwachsen muss man sagen, der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,3%, der S&P 500 stieg um 0,2% und an der Nasdaq stand sogar ein Plus von 1%. S&P 500 und die Nasdaq verzeichneten zwischenzeitlich auch neue Rekordstände. Gestern gab es nämlich neue Wirtschaftsdaten. Zum einen den Einkaufsmanager-Index für den Industriesektor. Der stieg leicht auf 48,4 Punkte, blieb aber unterhalb der Wachstumsschwelle von 50. Was aber auffällig war, waren die Bauausgaben. Da gab es einen Anstieg um 0,4% im Oktober. Die Anleger warten aber jetzt vor allem ganz gespannt auf Freitag, wenn es die neuen Arbeitsmarktdaten gibt. Ansonsten gab es noch einen deutlichen Gewinner gestern, die Aktie von Supermicrocomputer. Die stieg um fast 30% nach einem Untersuchungsbericht, der die Bilanzfälschungsvorwürfe entlastete. Insgesamt also doch ein gemischter Start in den Dezember, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass sich heute ein ganz besonderes Kapitel der Medizingeschichte jährt. Die erste erfolgreiche Herztransplantation. Am 3. Dezember im Jahr 1967 wagte der südafrikanische Chirurg Christian Bernard im Grote-Schuur-Hospital in Kapstadt eine Operation, die zuvor undenkbar schien. Sein Patient, der 54-jährige Luis Waschkanski, ein Gemüsehändler litauischer Herkunft. Er war einige Tage zuvor eingeliefert worden. Der Mann hatte bereits mehrere Herzinfarkte erlitten. Lange hatte er in diesem Zustand nicht mehr zu leben. Es blieb nur eine Option, ein neues Herz. Und dann kam es zu einer Fügung, die schon fast schicksalhaft scheint. Nur einen Tag zuvor, am 2. Dezember, wurde die 25-jährige Denise Daval Opfer eines tragischen Verkehrsunfalls. Sie erlag noch am gleichen Tag in jenem Hospital ihren Verletzungen. Und ihr Vater stimmte zu, dass das Herz seiner Tochter gespendet werden durfte. An Luis. Die Operation dauerte 5 Stunden. Mit chirurgischer Präzision und einem Team, das an das Unmögliche glaubte, transplantierte Christian Bernard das Herz von Denise in die Brust von Luis. Und dann der Moment der Wahrheit. Luis wurde zum ersten Menschen, in dessen Brust ein fremdes Herz schlug. Eine Sensation.
Then I think that we've done extremely well. And from here we will build up.
Für Christian Bernard war die Operation ein großer Erfolg. Luis erholte sich zunächst gut. Doch die damals verfügbaren Medikamente, die verhindern sollten, dass sein Körper das fremde Organ abstößt, schwächten sein Immunsystem massiv. 18 Tage später starb Luis. Aber nicht das Herz war schuld, er starb an einer Lungenentzündung. Und dennoch. Diese 18 Tage im Jahr 1967 haben Geschichte geschrieben. Sie haben das Fundament für eine moderne Herzchirurgie gelegt, die Leben durch Transplantationen rettet. Ein großer Schritt für Christian Bernard, ein noch größerer für die Menschheit.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass manche meinen, die deutsche Sprache sei besonders kompliziert, da es gefühlt für jeden Gegenstand, jede Emotion und jedes Phänomen ein präzises deutsches Wort gibt.
Wanderlust, Schadenfreude, Doppelgänger, Zeitgeist.
Doch das ist keine deutsche Marotte. Auch die englische Sprache verfügt über ein beeindruckendes Fingerspitzengefühl, um die Nuancen des Menschseins zu beschreiben. Und nach dem Motto, wer seine Sprache nicht ehrt, ist den Buchstaben nicht wert, prämieren auch die Briten ihre schönsten Wortschöpfungen. Dort kürt der Oxford Verlag das Beste, was die englische Sprache hervorbringt. Dieses Jahr standen auf der Shortlist Worte wie demure, bescheiden, slop, Schlabberessen oder Schlampigkeit, dynamic pricing, dynamische Preisgestaltung oder romanticy, Romantikfantasie. Gewonnen aber hat Brain Rot, was so viel wie Hirnfäule bedeutet. Das Wort beschreibt den Zustand geistiger Verwesung, die sich nach dem Konsum zu vieler trivialer Online-Inhalte einstellt. Ein typischer Satz könnte lauten, nach 6 Stunden TikTok habe ich totalen Brain Rot. Historisch gesehen spiegelt das Oxford-Wort des Jahres stets die populäre Sprachkultur wider. Ähnlich wie das Jugendwort des Jahres in Deutschland, das dieses Jahr von Susanne Daubner in der Tagesschau vorgestellt wurde.
Es lautet Aura. Aura beschreibt die persönliche Ausstrahlung. Beispiel: Ich wurde einfach von einer KI ersetzt. Minus 5000 Aura.
In Oxford sind in den letzten Jahren auch ein paar wilde Worte prämiert worden. 2023 war das Wort des Jahres RIS, mit Charme oder starken Flirtfähigkeiten. Im Jahr 2022 war es Goblin Mode, wenn man im I don't care Modus ist. Und im Jahr 2021 haben sie mit Cringe den Nagel auf den Kopf getroffen. Und jetzt also Brainrot für das Lebensgefühl 2024. Da haben die Briten mit RIS entschieden, einen so cringen Begriff zu wählen. Worte sind eben nichts für den Goblin-Mode, egal in welcher Sprache. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Say I love you, honey. Please believe me.